Estalia? Dieses heiße, geheimnisvolle Land, gekrönt von Bergen, in Geheimnisse gehüllt und weit im Westen des Reiches gelegen? Welcher böse Wind hatte diesen Ungläubigen in die Stadt geweht? Hauptmann Heinrich Gogol über Hauptmann Bernardo Rojas. Höret, höret und willkommen zur 26. Folge des Altdorfer Herolds. Ich bin Paul und mit dabei habe ich...
Jeremy. Oder... Shit, wie kann ich's richtig aussprechen? Jeremy.
Wie ihr vielleicht schon hört, heute widmen wir uns einer von zwei Regionen, die in der Warhammer-Welt oft sträflichst vernachlässigt werden und absolut reine Fiktion sind und auf gar keinen Fall Anlehnung in Ländern unserer Welt finden. Estalia.
Aber bevor wir damit anfangen, wie immer, erstmal der Hobby-Progress. Paul, wie ist deiner diesen Monat, diese zwei Wochen?
Wie immer, kläglich. Also ich glaube, bei Fantasy ging bei mir gar nichts. Lass mich kurz überlegen. Vielleicht habe ich ein bisschen was für Kartei gemacht. Fällt mir aber gerade nicht ein, was. Aber ich habe ja immer noch dieses große Event im Mai in Berlin vor mir, das Horus Heresy Event. Und da muss ich einfach richtig reinklotzen. Und selbst das schaffe ich nicht so richtig. Also ich bin die ganze Zeit dabei, Sons of Horus zu bemalen. Ein paar muss ich sogar noch bauen. Und die letzten Tage habe ich mich mit meiner Airbrush rumgeärgert, wie das immer so ist. Ne? Ich wollte 10 Figuren grundieren. Nach der 8. war das Ding verstopft. Und dann habe ich länger damit zugebracht, das Ding sauber zu machen, als zu malen. Und ich pflege das Produkt echt richtig gut. Versuche eigentlich alles zu beachten, was man machen muss.
Ja, aber es interessiert die Airbrush nicht.
Nee. So, und ich habe sogar eine teure, ne? Also, ey, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, haut das mal in die Kommentare, gerne bei Spotify oder bei Instagram. Es nervt mich furchtbar.
Hast du denn den Luftstrom immer laufen oder lange laufen? Weil das ist ja auch ein Teil des Problems, dass man dann gerne mal die Farbe mit dem Luftstrom, die an der Spitze noch ist, zum Trocknen bringt und dann verstopft.
Ja, alles. Ja, voll. Nee, also ich habe auch den Luftdruck relativ gering schon. Ich baller immer nur so in so kleinen
Sprühstößen.
Sprühern. Ne? Also ich lasse die Luft nicht großartig alleine laufen. Schon deswegen. Ja, und ich lege das ganze Ding dann irgendwie in Isopropanol ein. Versuche die ganze Farbe daraus zu pulen und so. Und das ist immer wieder das Gleiche.
Ja, ja.
Aber ich muss auch sagen, das passiert auch am häufigsten mit diesem Airbrush-Grundier-Schwarz und mit weißer Airbrush-Farbe. Da habe ich am meisten Probleme mit.
Ja, ich glaube, weiß ist ja eh so eine Farbe, ob jetzt Airbrush oder nicht, die gerne klumpt. Wahrscheinlich überträgt sich das dann auch auf weiße Airbrush-Farbe.
Ja.
Aber ich habe das auch, also ich habe hier auch eine Airbrush liegen und ich benutze die eigentlich so gut wie nie. Ich würde gern viel mehr, aber jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwas zu airbrushen, dann bin ich die ganze Zeit im Endeffekt nur dabei, irgendwelche Probleme zu lösen, anstatt zu sprühen. Also irgendwie, dann ist der Druck zu niedrig, dann splattert die Farbe drauf, dann trocknet es ein, dann baue ich die auseinander. Dann habe ich oben den Tank irgendwie nicht fest genug reingedrückt, dann läuft mir plötzlich die komplette Farbe da aus. Und
ja, deswegen sammle ich auch immer Sachen, die geairbrushed gehören, um das alles zusammenzumachen, um mir wenigstens ein bisschen diesen Aufbau, Abbau, Saubermachaufwand zu sparen. Mhm. Aber naja. Deswegen habe ich auch keinen 3D-Drucker, weil ich mir da das ähnlich vorstelle mit dem Problem. Und also so viel Ärger möchte ich mir mit diesem Hobby nun wirklich nicht machen.
Na, das geht bei mir tatsächlich. Also ein 3D-Drucker, der hat auch seine Momente, wo er rumzickt. Und das kann sich auch mal ein bisschen ziehen. Und man steht davor und verzweifelt ein bisschen, weil man nicht weiß, wieso jetzt der letzte Druck komplett funktioniert hat. Und beim nächsten Druck, es hat gar nichts funktioniert. Aber es ist halt, selbst wenn, also ich hatte es zum Beispiel eine Zeit lang, dass auf der linken Seite immer alles daneben gegangen ist, auf der rechten Seite ist alles perfekt rausgekommen. Egal, wie ich gelevelt habe, egal, was ich gemacht habe. Und es war halt trotzdem okay. Also ich habe halt trotzdem mehr Figuren gedruckt und besessen dann, als ich ohne 3D-Drucker hätte. Von daher war das schon
okay. Dafür habe ich persönlich sehr wenig 3D-Drucke von dir. Möchte ich nur noch mal hier erwähnen. Dann haben das jetzt auch alle gehört.
Kannst du mir gerne Wünsche schicken.
Was mir sowieso gerade noch einfällt, ein bisschen außerhalb des Themas, aber ihr merkt, die Folge ist zu spät rausgekommen. Entschuldigung dafür, es war Ostern und ja, wir haben alle immer viel zu tun, aber ist ja auch nicht unser Job. Also, ne?
Leider.
Das ist unser Hobby, deswegen. Ja, also, wenn ihr wollt, dass das unser Job wird, ne? Sagt uns Bescheid.
Es braucht nur eine Person, die uns ein paar tausend Euro überweist und schon, also bringen wir bestimmt, also bringen wir auf jeden Fall zweimal im Monat eine Folge raus.
Ja, ey, dann bringe ich für euch jede Woche eine Folge raus.
Ja, also wenn's, na, ich würde schon bei zweimal im Monat bleiben.
Jeremy, was hast du denn gemacht?
Ja, also Fantasy bemalmäßig nichts. Ich habe seit den Skaven nichts Neues angefangen. Ja, ich fange schwach an und steigere mich dann hoffentlich. Ich habe immer noch ein bisschen gelesen, beziehungsweise nehme es mir vor zu lesen. Jetzt habe ich mir, also hier Konrad der Krieger, jetzt habe ich mir aber noch mal zwei andere Fantasy-Bücher bestellt und die sind auch angekommen. Und jetzt wird es wirklich lächerlich. Also ich muss jetzt wirklich auch anfangen zu lesen, weil ich will die Dinger nicht einfach nur horten und sammeln, sondern ich will die halt auch lesen. Deswegen nehme ich mir jetzt vor, vorm Schlafengehen zumindest irgendwie mal ein Kapitel zu lesen. Und dann hoffentlich mal voranzukommen. Und sonst war ich weiß nicht, ob ich das in der letzten oder Folge schon mal erwähnt habe, ich war mit dem lieben Michel auf dem Bergisch Brandschatzen. Das war ein Tabletop-Flohmarkt in Rade vorm Wald. Und das war echt schön. Also wir sind da reingekommen, das war auch in so einem Gemeindehaus da irgendwie in der Stadt. Das ist halt so ein Rade vorm Wald, so ein kleineres Kaff in der Umgebung. Da hatte man echt das Gefühl, die Leute wollen wirklich Sachen, die sie nicht mehr brauchen, verkaufen und nicht Leute wollen so viel Gewinn wie möglich machen. Und da gab es echt viel geilen Scheiß. Also ich musste mich echt zusammenreißen, weil ich war eigentlich nur auf der Suche nach einem Dreadnought-Droppod und wollte ja die Kohle dafür zusammenhalten. Aber ich hätte mich da tot kaufen können. Also da gab's, also ich bin fast schwach geworden, als ich original Zinn-Wobflammenwerfer noch in den geilen Blistern von früher aus den 90ern gesehen habe, original verpackt. Und ich einfach nur einen kaufen wollte, um ihn zu öffnen und dann dran zu riechen. Aber ich habe mich zusammengerissen. Aber es war echt cool. Also
geil.
Wenn der wieder ist, werde ich da auf jeden Fall nochmal hin. War auch echt angenehm. Also war ein bisschen eng, weil das war so ein bisschen podiumsmäßig aufgebaut. Also man ist reingekommen, hat sozusagen runtergeguckt und es war so ein bisschen amphitheatermäßig. Also man ist von oben nach unten gegangen und unten war dann die Bühne. Und auf diesen ganzen Rängen waren halt die Trödelmarktstände. Und es war ein bisschen eng, weil auch ziemlich viele Leute da waren. Aber war cool. Hat auch irgendwie, glaube ich, nur 3 Euro Eintritt gekostet und dafür hat man dann noch ein gratis Getränk bekommen. Also war schön.
Das klingt super.
Wirkte nicht so hart kommerzialisiert, nicht so Scalper-mäßig, dass da irgendwie Leute hinkommen, die einfach nur irgendwelche geilen Schätze da irgendwie für einen dreifachen Preis verkaufen wollen, sondern wirklich Leute, die einfach ihren Kram da loswerden wollen, den sie zu viel haben.
Ja, das klingt voll sympathisch.
Ja, viele Verkäufer, auch so Männer zwischen Mitte 30 und 50, die dann einfach gemerkt haben, sie haben keinen Platz mehr im Schrank. Da hat Michel sich dann auch so einen Space Marine Flieger, ich habe den Namen vergessen, hat er sich auch irgendwie für, ich glaube, 90 Euro oder so gekauft. Und dann haben wir noch ein Schwätzchen mit dem Typen gehalten. War nett. Sehr viele Necrons im Verkauf. Da habe ich mich gefragt, was da mit los ist. Ich weiß nicht, wie viele Monolithen ich auf diesem Trödelmarkt gesehen habe.
Ja, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du ja auch eine traurig lustige Geschichte zu diesem Droppod zu erzählen.
Ja, toll. Ich wollte es überspringen. Vielen Dank.
Finger in die Wunde.
Ich war sehr dumm. Also ich habe keinen Droppod für einen Dreadnought gefunden auf dem Trödelmarkt und habe mir dann ein gebrauchtes online gekauft. Und dann wollte ich das grundieren. Und die Grundierung hat nicht so richtig gehaftet. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon vorgrundiert war und das einfach irgendeine komische Grundierung war oder ob das dieser Forgeworld-Schmonz war, der da drauf ist, den man erstmal abwaschen muss. Auf jeden Fall habe ich irgendwann vor Jahren mal gelesen, dass für so ganz hartnäckige Sachen Bremsenflüssigkeit gut sein soll. Saugiftiges Zeug sollte man auch nicht benutzen, aber im Notfall und so. Und dann habe ich auch schon mehrfach Sachen da eingelegt und es hat tatsächlich auch funktioniert. Nur mein Droppod für 90 Euro ist dann leider geschmolzen und das konnte ich dann leider in den Müll werfen.
Ist er komplett geschmolzen?
Der ist so super weich geworden, als ich ihn versucht habe rauszunehmen. Und so, da sind schon so einzelne dünne Streben, haben schon so Wellen geschlagen. So,
oh.
Das war, ja,
das da hätte sie ihn doch noch als so Scatter-Terrain nehmen können oder so.
Ja, ja, ich habe auch die Türen habe ich noch aufbewahrt, aber den Rest habe ich einfach komplett weggeschmissen. Ich war auch einfach sauer.
Ja, nachvollziehbar.
Aber ja, Lesson learned, Bremsen, Flüssigkeit, werde ich wohl nicht mehr benutzen. Sollte man, glaube ich, auch nicht. Muss ich jetzt auch auf den Wertstoffhof oder so bringen, weil es saugiftig ist. Aber ja.
Ah.
Nö, sonst, ja, meine Salamanders baue ich weiter. Also der gute Michel und ich wollen ja da ein narratives Spiel oder eine narrative Kampagne, je nachdem, was daraus wird, machen. Fangen an mit 2500 Punkten. Ja, da, ja, da habe ich ja schon alles erzählt. Und da bastle ich weiter an meiner Armee und bin da, ähnlich wie du, komme ich da auch nicht hinterher. Weil es doch sehr viel ist und ich nicht so viel Zeit habe und auch sehr viel immer zu tun habe oder auch sehr gut im Prokrastinieren bin. Ja, aber das wird, glaube ich, sehr gut, weil ich habe richtig Bock auf das Spiel, weil der gute Michel auch einfach seitenweise, also er schickt mir jetzt ständig Sprachnachrichten mit dem Lore zu der Schlacht. Es wird halt zu Zeiten des Dropside Massacre spielen, aber auf einem anderen Planeten. Und der Michel recherchiert da richtig in der Horus Heresy Lore und schickt mir da so richtige Kurzgeschichten, wo er das Setting und unsere Fraktionen vorstellt. Und das wird richtig geil. Also hab ich richtig Bock drauf.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, genau. Das war es aber von meinem Hobby-Progress im Endeffekt. Ist nicht viel gelaufen, hatte viel zu tun.
Ja, so ist das manchmal, ne?
Ja, aber ab vom Hobby-Progress habe ich noch ein paar Kommentare gelesen von lieben Hörern, die uns geschrieben haben. Unter anderem auch, das war ja schon in der vorletzten Folge, glaube ich, wo von dem guten Rayleigh BDR, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, auf jeden Fall mir das Buch Die letzte Schlacht der Orks empfohlen wurde. Und das habe ich zum Beispiel auch günstig, also ich glaube für 2 Euro auf diesem Bergisch Brandschatzen Flohmarkt bekommen. Und das werde ich dann auch mal mir zu Gemüte führen. In absehbarer Zukunft hoffentlich.
Mhm.
Genau. Und wir haben noch einen Kommentar bekommen von Patricia für die Vampirfolge, die sie gut fand, aber auch angemerkt hat, dass die ganze Historie so ein bisschen trocken war, wo wir uns ja auch schon, glaube ich, entschuldigt hatten. Und wir versuchen da auch so ein bisschen, was heißt lockerer, aber irgendwie so ein bisschen aufzulockern mit diesen ganzen Historien. Ist manchmal halt ein bisschen schwierig, weil das halt dann wirklich so ein Abrattern von wichtigen Ereignissen ist. Und sie hat gefragt, ob wir die Serie What We Do in the Shadows kennen mit der Vampir-WG. Und ich kenne die persönlich nur vom Hörensagen. Ich kenne aber den Film von Taika Waititi. Und den fand ich sehr gut.
Ja, der Film ist richtig stark. Die Serie habe ich mal angefangen, fand ich okay. Also wenn man halt den Film kennt, da kommt die halt nicht so ran. Aber
ja, ich habe mir auch gedacht, lebt ja auch so ein bisschen von den Schauspielern. Und als ich dann gelesen habe, dass es halt andere Schauspieler sind, da war ich schon so, weiß nicht. Aber vielleicht muss ich mir die mal angucken. Aber ich bin auch nicht so der Seriengucker, muss ich dazu sagen. Wir haben noch einen Kommentar bekommen von Uwe Socker darauf, dass Grabowski und ich in der Kistler-Folge ja so ein bisschen darüber spekuliert haben, beziehungsweise uns schon einig waren, aber wir waren uns auch einig, dass wir da nur oberflächlich Ahnung von haben, dass die kislewitischen Flügel-Ulanen eben auf den polnischen Flügel-Husaren basieren. Und da hat er auch nochmal gesagt, das ist wohl richtig. Und die waren unter anderem auch daran beteiligt, die Osmanen bei der zweiten Türkenbelagerung Wiens zurückzuschlagen. Das hatte ich auch noch irgendwie im Kopf. Aber ich wusste nicht mehr, ob es aus irgendeinem Dracula-Fanfiction-Film ist oder ob es tatsächlich so passiert.
Ja.
Genau.
Vielen Dank auf jeden Fall für euer reges Engagement mit Kommentaren und Nachrichten. Das freut uns immer.
Auf jeden Fall. Und da wir jetzt durch sind mit Hobby Progress und Kommentaren, kommen wir doch jetzt mal zum Thema. Und zwar Estalia oder die Estalianischen Königreiche, wie sie auch genannt werden.
Ja. Also, die Bewohner Estalias rühmen sich gerne damit, das erste vom Menschen bewohnte Land in der Geschichte der alten Welt zu sein. Heute ist es ein Flickenteppich an unterschiedlichen Städten, Stadtstaaten und Königreichen. Die am südwestlichen Ende der alten Welt gelegene Halbinsel grenzt im Nordosten an Bretonia und im Osten an das Abasako-Gebirge, was sie durch einen einzelnen Pass mit den Ländern Tileas verbindet. Der Rest ist umgeben vom großen Ozean. Das Klima ist wärmer als bei den Nachbarn in Bretonia oder gar dem Imperium. Und an den Küsten blühen grüne Landschaften, während das Landesinnere eher heiß und trocken ist.
Und da Estalia relativ weit im Süden liegt, sind die Einwohner auch in der glücklichen Lage, vom Chaos relativ verschont zu bleiben. Also zumindest von den Invasionen aus dem Norden. Natürlich gibt es immer noch die obligatorischen Chaoskulte hier und da, die sich gerade in den Großstädten breit machen. Diese günstige Lage verhilft Tilea aber dazu, ein für Warhammer-Verhältnisse friedliches Dasein zu fristen und sich als Seehandelsnation zu etablieren. Gerade die berühmten Weine und feine seidenen Gewänder stehen ihren bretonischen Äquivalenten in nichts nach und sind in der gesamten Warhammer-Welt begehrte Güter. Auch sowas wie estalianische Früchte und Olivenöl sind außerdem weitere Exportschlager. Da jetzt aber für Warhammer-Verhältnisse friedlich nicht komplett friedlich bedeutet, sind estalianische Städte ziemlich gut befestigt und in der Lage, sich gegen Eindringlinge, zum Beispiel aus Arabien oder eben Nachbarn innerhalb Estalias zu verteidigen.
Die Ursprünge Estalias sind eng mit den Ursprüngen ihres Nachbarn Tileas verbunden, denn im Grunde waren beide Reiche einmal ein Volk. Ein Volk, das aus den heutigen Zombiesümpfen stammt. Das ist das Gebiet zwischen Estalia und Tilea. In dem lag die Stadt Tylos. Wie ihr vielleicht schon merkt, klingelt bei den beiden Namen Estalia und Tilea etwas im Unterbewusstsein.
Tingeling, tingeling.
Es sind keine richtigen Anagramme, aber die Namen sind Wortspiele aus den Namen España und Italien. Oder Italy, wie auch immer. Also Spanien und Italien.
Nein!
Ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Oh mein Gott! Naja, GW wie immer super kreativ, aber
hey, lieber gut geklaut als schlecht selbst erfunden.
So. Back to the point. In den Zombie-Sümpfen lag die Stadt Tylos. Deren Name war auch Kafza.
Und gebildete Konnoisseure werden jetzt wissen, was kommt, wenn ich die tilianische Legende von Kafzas Untergang erwähne. Und für alle anderen, die das nicht kennen, hier ein kleiner Ausschnitt. Ihre huschenden, pelzigen Gestalten verseuchten die gebrochene Stadt, labten sich an den Leichen der Kranken und Schwachen. Immer um Mitternacht schlug die Glocke 13 Mal. 13 Mal! Die Menschlinge wurden in ihrer eigenen Stadt zu Gejagten, während riesige Rattenhorden die Straße auf der Suche nach Beute durchstreiften.
Ja, denn wer hätte das gedacht, wie in jeder Folge. Es waren die Skaven, oder zumindest deren Vorfahren, die sich den damals florierenden Stadtstaat Tylos zu eigen gemacht und die Bevölkerung zur Flucht trieben. Diese Flüchtenden wandten sich dann entweder nach Osten, wo Tilea entstand, oder nach Westen, was zur Gründung Estalias führte.
Aber nicht nur vor der Gründung Estalias machten die Skaven den Menschen das Leben schwer. Denn nachdem er mit Hilfe der Skaven und beschworener Dämonen bereits 1435 mehrere Stadtstaaten Arabiens unterjocht hatte, wandte sich Sultan Jafar, ein äußerst grausamer Mann und Magier, 1448 auf Drängen seiner Skaven-Berater Estalia zu. Und in einem grausamen Krieg mordeten sich seine Heere durch das Land und besetzten große Teile davon, unter anderem eine der bedeutendsten Städte der Region, Magritta.
Wer da historische Verweise erkennt, Glückwunsch. Als Reaktion auf diese Invasion riefen die bretonischen Nachbarn den Kreuzzug gegen Arabien aus. Vereinte Kräfte aus Bretonia, dem Imperium Tilea und Estalia trieben die Invasoren zurück auf das Meer, inklusive Sultan Jafar, der zurück nach Arabien floh. Auf ihrer Flucht hinterließen die Soldaten Arabiens nichts als Leid und verbrannte Erde, was die imperialen Ritter schwören ließ, es Arabien gleich zu tun. Auge um Auge also. Hier sei natürlich erwähnt, das ist Geschichtsschreibung aus der Sicht der alten Welt.
Ja.
Ne? Man könnte sagen, altweltzentrisch. Ich kann mir vorstellen, dass in Arabien das ein bisschen anders aussieht.
Naja, also wir kommen noch dazu, dass Arabien, also zumindest der Sultan Jafar, sich schon auch Verbündete gesucht hat, von denen man schon sagen kann, ja doch, die sind böse. Aber wer weiß, vielleicht war das auch nur Propaganda.
Wie auch immer, das Kreuzfahrerheer landete also in Arabien. Die klimatischen Verhältnisse brachten den Kreuzzug jedoch ins Stocken, was dem Sultan ermöglichte, weiter in die Hafenstadt Al-Haik zu fliehen. Vor den Toren dieser Stadt endete der Kreuzzug dann in einer enormen Schlacht. Trotz der Unterstützung durch Kairos Schicksalsweber, einem Herrscher des Wandels, fand Sultan Jafar sein Ende durch eine bretonische Lanze und seine Armee wurde geschlagen. Für die Bretonen war der Kreuzzug damit beendet und sie kehrten zurück. Und Estalia war befreit. Happy End.
Und hier sind noch ein paar kleine Sidefacts über den Kreuzzug, bevor wir zu Estalia zurückkehren. Erstens, für die Ritter des Imperiums war das Ganze damit noch gar nicht beendet. Sie drangen weiter in Arabien vor, wo sie in einem Gebirge auf rätselhafte Raubkatzen stießen, die sie immer wieder überfielen. Und nachdem sie diese dann besiegt hatten, zierten sie ihre Rüstungen mit den Überresten, woraus die Ritter des Panther- und des Jaguarordens hervorgingen. Was ich auch nicht wusste, fand ich auch ein cooler Fact.
Auf jeden Fall.
Zweitens, laut widersprüchlichen Quellen fand ein gewisser Marius Holseer den Spiegel des Wahnsinns in Arabien, was ihm Zutritt zu den Reichen des Chaos erlaubte. Dort wanderte er umher und wurde am Ende von den Chaosgöttern wieder zurückgeschickt und schrieb das Liber Malefic.
So, und jetzt?
Ja. Ich glaube, das ist eine ziemliche Anspielung an die göttliche Komödie.
An die göttliche Komödie?
Ja. Wo ja Dante Alighieri, glaube ich, die Hölle betritt und durch deren neun Kreise wandert, um dann auch zurückzukehren und ein Buch darüber zu schreiben.
Ah, ich muss sagen, Jeremy, hier enttäuschst du mich. Als alter Lovecraftian solltest du doch wissen oder vermuten, dass dies eine Anspielung auf Abdul Nahasrit, den wahnsinnigen Araber, ist, welcher das Necronomicon geschrieben hat.
Tülülülülü, Zukunfts-Jeremy hier. Beim Schneiden ist mir jetzt aufgefallen, dass Paul versucht, mich zu dissen, während er Abdul Al-Hazret als Abdul Nahasrit bezeichnet. Frisst das, Paul. Es ist nämlich Abdul Al-Hazret. Tülülülülü.
Ja, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber ich dachte, das andere wäre offensichtlicher. Ich weiß nicht.
Vielleicht ist auch die Geschichte von Lovecraft dazu auch eine Anspielung auf Dantes Inferno.
Das kann natürlich auch sein.
Weil das Wobei ist natürlich älter.
Auch gelesen habe, dass dieses Lore mit Marius Holseer wohl auch, also da gibt es zwei verschiedene Versionen. Und ich weiß nicht, ob die eine geretconnt wurde, aber auf jeden Fall ist es irgendwie, einmal ist er halt jemand, der in Arabien den Spiegel des Wahnsinns findet und einmal wird er irgendwie, ich glaube, Hexenjäger oder sowas. Auf jeden Fall waren es zwei Geschichten zu derselben Person, die ich gefunden habe. Mhm. Jedenfalls, wie dem auch sein mag, gibt es als drittes noch, dass auf dem Weg zurück nach Bretonia der Gruftkönig Apophas den bretonischen Herzog Cheldrick von Brion tötete, was einen jahrhundertewährenden Krieg zwischen den Bretonen und Kemri heraufbeschwörte. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, ob das vielleicht die Lore ist, die hinter der Starterbox von The Old World steckt. Ich habe es aber nicht rausbekommen.
Das ist voll die gute Idee.
Weil es ist ja eigentlich ziemlich selten, dass Bretonen auf Kemri stoßen könnten. Und eben diese Zeit wäre ja am ehesten geeignet, dass die zwei Parteien aufeinander stoßen.
Ja, und es ist ja auch Old World, also im Zeitalter, denke ich. Gut mitgedacht, Jeremy.
Sehr gut, ne? Ich habe meine hellen Momente. Viertens, der Herzog von Aquitane wird 1454 während der Kreuzzüge in einem komatösen Zustand gefunden, aus dem er nicht erwacht. Er wird bewusstlos zurück nach Bretonia gebracht und erwacht dort als Vampir, welcher später als der Rote Herzog bekannt wird, was ja eins der Charaktermodelle der Vampirarmee ist. Ich glaube, das ist ja sogar der Gründer der Blutdrachen.
Mhm. Am Anfang der Geschichte dachte ich jetzt, er wird wachgeküsst von einem Prinzen.
Das wäre natürlich auch toll.
Ja.
Allgemein kann man sagen, dass irgendwie den Bretonen ziemlich viel Kacke passiert ist, weil als fünfter Fakt, der darauf aufbaut, dass eben der Gruftkönig Apophas den Herzog Cheldrick von Brion tötete, wurden seine angeblichen Überreste zurück nach Bretonia gebracht. Und dort wurde die Leiche als Ikone von Gralspilgern über alle möglichen Schlachtfelder geschleppt. Dummerweise hatten sie nicht ihren bretonischen Held nach Hause gebracht, sondern die mumifizierte Leiche des König Amanotef des Ungeduldigen. Und dieser war verständlicherweise leicht angepisst, als er als bretonischer Wimpel herhalten musste und schlachtete nach seinem Erwachen die Bewohner dutzender Dörfer nieder, bevor er nach Nehekara zurückkehrte. War ja auch ein schön. Wird einfach irgendeine Leiche, ja, mitgenommen.
Super Geschichte.
als Wimpel irgendwo aufgehangen und dann ist es irgendein sehr wütender Gruftkönig, der auch noch der Ungeduldiger ist.
Ich stelle mir da so ein Skelett vor, was plötzlich so redet, so, ey! Ja, geil.
Ja, ist wie so, wenn man sich immer überlegt, wenn man eine Fliege im Auto hat, wenn man in Urlaub fährt und die ist bei einem zu Hause in Wuppertal ins Auto geflogen und kommt dann irgendwo in Frankreich wieder raus und muss sich auch denken, was zur Hölle, wo bin ich?
Ja.
Aber genug des Abschweifens, zurück nach Estalia.
Zu Zeiten der Invasion durch Arabien handelte Estalia zwar als geeintes Reich, im Normalfall ist es aber genau das Gegenteil. Das Land ist durchsetzt von vielen kleinen Gebieten mit ebenso vielen verschiedenen Regierungen. Angebliche Könige, Adelsfamilien, reiche Händler, Assassinengilden. In Estalia kann alles und jedes mit genug Macht ein Gebiet kontrollieren, weswegen es auch keine Seltenheit ist, dass die Gebiete sich gegenseitig bekämpfen und Machtverhältnisse zu kippen.
An der Westküste Estalias liegen die bedeutendsten Städte bzw. Kleinkönigreiche des Landes, Magritta und Bilbali. Zwischen den beiden Königreichen gibt es eine lange Geschichte von Allianzen, Verrat, Meuchelmord und Freundschaft, denn beide konkurrieren um den Platz als Handelsepizentrum der Lande. Die meisten Bürger an der Küste Estalias sind Händler, während das Landesinnere eher von Armut und Landwirtschaft geprägt ist.
Auch ist Estalia geprägt durch einen anderen Götterpantheon als das Imperium. Die meiste Anbetung von diesem erfährt wohl die Göttin Myrmidia. Diese wird als Göttin der Weisheit, aber auch als Kriegsgöttin verehrt. Steht jedoch im Gegensatz zu zum Beispiel dem Kriegsgott Ulrik oder Korn nicht für den Kampf an sich, sondern taktisches Vorgehen, die Kunst des Kampfes und die Wissenschaft der Kriegsführung. Deshalb wird sie gerade von Söldnern geschätzt, für die Estalia und Tilea bekannt sind.
Ihr religiöses Zentrum ist eben Magritta, wo auch ihr heiliges Artefakt, das Buch der Weisheit, aufbewahrt und beschützt wird. Dieses Buch sorgte aber auch für die zweite große Katastrophe in Estalia, als 1750 der Nekrarch-Vampir Nurgul der Schwarze oder der schreckliche Vampiri von Estalia seine Klauen danach ausstreckte. Im sogenannten Blutkrieg fiel der Vampir mit einer riesigen Armee aus Skeletten, Zombies und Ghulen in Estalia ein, um aus unbekannten Gründen das Buch der Weisheit an sich zu bringen.
Und trotz des erbitterten Widerstands der Estalia verwüsteten die Untoten das Land, bis sie schließlich vor Magritta standen. Nach einer einmonatigen Belagerung flog der Vampirfürst auf einer riesigen Fledermaus ohne jegliche Gegenwehr in die Stadt. Jegliche Bewohner und Soldaten hatten sich zurückgezogen. Seinem Sieg gewiss betrat er den Tempel Myrmidias und erreichte die Kammer, in der das Buch aufbewahrt wurde. Was dort nun geschah, ist umstritten, aber angeblich berührte seine Klaue das Buch und er verging sofort. Mit ihm seine gesamte Armee an Untoten.
Einerseits cool, man hat gewonnen, aber es muss ja auch für die Leute total desaströs gewesen sein, dass man Ewigkeiten Widerstand geleistet hat, unzählige sind gestorben und im Endeffekt hätte man einfach den Vampir dahin gehen lassen können, er hätte das Buch angefasst, wäre vergangen.
Ja.
Gewonnen. Was aber auch genau geschah, jedenfalls erholten die Estalier sich bis heute nie ganz von diesem verheerenden Angriff. Myrmidia sorgte aber nicht nur für dieses Wunder, sondern brachte sogar einige imperiale Ritter dazu, ihr einen ganzen Orden zu widmen. Als diese zu Zeiten der Kreuzzüge versuchten, Magritta bzw. den Tempel zurückzuerobern, fanden sie sich von Feinden umzingelt vor. Ein plötzliches Erdbeben ließ jedoch eine große Bronzestatue Myrmidias umstürzen, welche Emir Wazir den Grausamen, den Befehlshaber der arabianischen Truppen und seine Leibgarde, die schwarze Krummsäbelgarde, erschlug und die Ritter damit rettete.
Jeremy, es heißt Myridia und nicht Myrmidia.
Hä, aber oben steht doch Myrmidia.
Hey, du hast hier immer Myridia geschrieben.
Aber du hast die ganze Zeit Myrmidia. Nein.
Nee, stimmt, in meinem Text steht Myrmidia.
Ich gucke jetzt nach. Myrmidia.
Okay.
Okay.
Na gut.
Ich lese das nicht nochmal vor.
Gut. Dies sahen die Ritter als göttliche Intervention, worauf sie die Ritterschaft des Sonnenordens gründeten und sich in Myrmidias Dienste stellten. Von Bewohnern des Imperiums eher abschätzig angesehen, sorgen diese Ritter für eine sichere Pilgerroute zwischen dem Imperium und Magritta, wobei gerade Adlige ihre Dienste in Anspruch nehmen und dadurch den Reichtum des Ordens immer weiter wachsen lassen. So sind sie zwar nicht der einzige und größte Ritterorden in Estalia, bei weitem aber der reichste. Eine weitere Besonderheit ist, dass auch Frauen in die Reihen der Ritter aufgenommen werden. Auch bereichern sie Estalia dadurch, dass sie beispielsweise durch die Bekämpfung von Chaoskulten die Aufgabe übernehmen, die eigentlich von Hexenjägern erledigt werden würde. Diese sind in Estalia aber kaum bis gar nicht vorhanden.
Bis auf den Fakt mit den weiblichen Rittern ist das auch überhaupt nicht angelehnt an einen berühmten Ritterorden unserer Geschichte, oder?
Mhm. Habe ich noch nie von gehört.
Ein reicher Ritterorden, der für sichere Pilgerrouten sorgt und vielleicht von, wie hieß er? Philipp dem Schönen komplett hingerichtet wird.
Maybe.
Weil sie Baphomet huldigen. Aber Estalia hat nicht nur fremde Ritter, sondern auch einen eigenen Militärapparat, auf den es zugreifen kann. Wie auch die Flotte sind die Landstreitkräfte jedoch dezentralisiert. Jede Grafschaft, jedes Minikönigreich hat sein eigenes kleines Heer. In absoluten Notfällen wie einer Invasion der gesamten Gegend werden diese zu einer großen Armee zusammengefasst. Doch selbst in ihrer Gesamtheit hat Estalia nicht die militärische Stärke von zum Beispiel Bretonia.
Trotzdem sind die estalischen Soldaten oder Condottori, wie sie sich selber nennen, keine Anfänger. Ähnlich wie die tilianischen Söldnerregimenter stellen Estalianer eine große Anzahl an Pikenregimentern und Armbrustschützen. Diese hochdisziplinierten Soldaten tragen Helme, ja, die sehen so ein bisschen aus wie die Helme von Konquistadoren, und Brustplatten zur Verteidigung und farbenfrohe, pompöse Gewänder und Hosen darunter. Aus Coolness-Gründen natürlich. In enger Formation rücken sie so gegen den Feind vor, der sich so einer enormen Phalanx ausgesetzt sieht. Die Piken nach vorne gerichtet halten sie so den Feind auf Abstand, während die Armbrust- und Gewehrschützen leichtes Spiel dabei haben, sich ihre Ziele auszusuchen.
Aber selbst wenn die Feinde durch diese pieksige Todeswand brechen, wissen Estalia sich zu behelfen. Estalia ist die Geburtsstätte des Degenkampfes und so gut wie jeder Bürger weiß, mit dieser filigralen, schnellen Waffe umzugehen. Durch ihre relativ geringe Panzerung sind die Soldaten immer noch mobil und ein Degen durch das Auge ins Gehirn hat schon den mächtigsten Krieger gefällt. Die Meister des Fechtens sind die Diesteros. Diesteros. Ganz schlecht. Welche sich auch gerne Duelle mit bretonischen Rittern liefern. Da beide Parteien komplett unterschiedliche Kampfstile verwenden, herrscht eine besondere Rivalität zwischen diesen. Nichtsdestotrotz sind die Diesteros tödliche Krieger, die auf Schnelligkeit und Eleganz setzen. Unterstützt wird die Infanterie durch die estalische Kavallerie. Das sind meist junge Adlige, die sich ungestüm auf ihren weltweit geschätzten estalischen Kriegspferden dem Feind entgegenwerfen, um ihrem Haus Ehre zu machen.
Man sieht also, auch wenn Estalia nicht zu den militärischen Powerhäusern der alten Welt gehört, ist es in der Lage, sich in der Welt zu behaupten. Damit soll es das heute aber erstmal gewesen sein mit Nicht-Spanien-Portugal. Wir könnten natürlich noch über dies und das reden.
Zum Beispiel das relativ hohe Skaven-Aufkommen in Estalia.
Aber ihr wisst, wir brauchen ja auch noch Themen für die Zukunft. Und Zeit ist Geld, um mal einen ganz tollen anderen Podcast zu zitieren. Und vom großen Marktplatz in Magritta schlendern wir in eine von grob verputzten Häusern, die hell gestrichen sind, in die Seitengasse.
Die Seitengasse!
Also, wir haben uns heute für die Seitengasse mal überlegt. Wir reden immer über Warhammer Fantasy. Und wir hatten auch mal einen Spielbericht von Jeremy und Nico. Aber eigentlich haben wir noch nie wirklich über das Spiel gesprochen. Und diejenigen, die nur an Lore interessiert sind, können jetzt einfach schon ausmachen. Für alle anderen würde ich mit Jeremy jetzt mal ein bisschen einfach darüber sprechen, wie das Spiel Warhammer Fantasy oder eigentlich Warhammer The Old World, ist ja mittlerweile das aktuelle Spiel, funktioniert. Dazu habe ich so ein paar Fragen vorbereitet, die ich Jeremy einfach mal stellen würde, der jetzt ja die meiste Erfahrung gesammelt hat von uns dreien aus diesem Podcast.
Ja, ja, ich bin sozusagen Profi. Ich habe ja schon ein Spiel gespielt.
Genau. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere, der uns hört, bekommt durch die Lore vielleicht auch Bock, irgendwie mit dem Tabletop anzufangen. Vielleicht haben ja manche auch gar keine Ahnung von Tabletop. Vielleicht ist es ja mal irgendwie ganz gut, um so ein bisschen Plan zu bekommen, wovon wir so nebenbei immer sprechen, wenn wir so Bezüge aufs Spiel nehmen oder auch auf die Figuren oder so. Ich würde einfach mal anfangen. Die erste Frage erübrigt sich vielleicht ein bisschen, aber vielleicht ist es trotzdem ganz interessant. Wie bist du denn zu Warhammer Fantasy eigentlich gekommen? Also war das jetzt nur durch den Podcast oder hattest du damit früher schon mal was im Hut?
Nee, also nicht durch den Podcast. Als Kind mit so 6, 7 hatte ich Nachbarn, die haben so ziemlich alles an Warhammer, Dungeons and Dragons etc. gesammelt, beziehungsweise der Vater. Und der hat mir irgendwann so 3, 4 Figuren geschenkt. Ich glaube, das waren Figuren aus HeroQuest und hat mir da so ein paar Farben zugepackt. Und dann habe ich die bemalt. Und dann war ich natürlich angefixt. Dann wurde mir der Games Workshop in Düsseldorf gezeigt. Das war früher das Hauptquartier in Deutschland.
Die Drakenburg, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Also, kann sein, es gab 2 in Düsseldorf. Also einen späteren noch, der war riesig. Aber der, zu dem ich gegangen bin, der war relativ klein. Aber halt für so einen Figuren-Hobbyladen war der groß, würde ich mal behaupten. Das hieß, glaube ich, einfach Games Workshop. Aber das war wohl so die Zentrale für Games Workshop in Deutschland. Und da habe ich dann auch gar nicht gespielt oder so, sondern einfach meine ersten Figuren gekauft. Und dann war ich im Endeffekt sold. Also dann habe ich ja eh immer mit meinen Nachbarn rumgehangen und dann habe ich irgendwann zu Weihnachten die 5. Edition, also Starter-Set 5. Edition Warhammer Fantasy bekommen. Echsenmenschen gegen Breton. Mein absoluter Nostalgiewunsch ist nochmal so eine Box zu bekommen.
Hm.
Ja, dann habe ich das relativ lang gemacht, habe dann so ein paar Klassenkameraden von mir angefixt. Man hat so gespielt, wie man halt in dem Alter spielt, also nicht mit allen Regeln und so, sondern hat im Endeffekt einfach Figuren von seinem Taschengeld gekauft und hat die dann irgendwann versucht anzumalen und dann hat man die gegeneinander mit so ein paar Würfelwürfen in die Schlacht geschickt. Ja, dann ist das irgendwann eingeschlafen in meinen Teenagerjahren. Und mit Corona habe ich dann Warhammer 40k wieder angefangen. Das ist dann Geschichte. Dann ging es los wieder mit Bemalen und alles kaufen. Und dann habe ich ja auch hier den beim Imperator nichts Neues Podcast entdeckt. Und dann habe ich euch alle kennengelernt und dann war sold. Und dann mit Warhammer Fantasy. Also ja, doch. Also mit Warhammer Fantasy wieder oder mit The Old World habe ich dann tatsächlich durch den Podcast wieder richtig angefangen. Also ich habe mir schon wieder so ein paar Skaven zusammengekauft vorher, aber so richtig, dass da was draus werden soll, das kam dann durch den Podcast.
Ja, cool. Wie würdest du denn jemanden, der das Spiel gar nicht kennt oder vielleicht sogar gar keinen Tabletop kennt, Warhammer The Old World in ein paar Sätzen erklären?
Puh, schwieriger Einstieg, weil man relativ viele Figuren braucht, um die ersten Spiele zu machen. Selbst wenn man kleine Spiele macht, braucht man schon so, ich sag mal je nach Armee, 40 bis 60 Figuren. Und dann ist es ziemlich viel, also man schiebt ja Armeen, die in Regimenter aufgeteilt sind, über den Tisch auf den Gegner zu und versucht verschiedene Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel die gegnerische Armee zu zerstören oder auch strategische Positionen zu besetzen bis zum Ende des Spiels und dann würfelt man gegeneinander in einer Bewegungs-, Nahkampf-, Schuss- und Magiephase. Es ist ziemlich viel, ich würde sagen, Positionierung und ein wenig Würfelglück.
Und auf was würfelt man da?
Also man muss sich das so vorstellen, dass alle Figuren in Warhammer ihre eigenen Charakterbögen haben, wie bei einem Dungeons & Dragons Rollenspiel. Nur runtergebuttert auf ein paar Attribute. Und dann muss man eben zum Beispiel, wenn 2 Figuren sich im Nahkampf begegnen, dann würfeln beide auf das Kampfgeschick. Und wer da den besseren Wurf hat, der verletzt den anderen eben und entfernt die Figur vielleicht aus dem Spiel, indem er sie tötet. Oder wenn mit Fernkampf geschossen wird, wenn ein Regiment mit Bögen schießen will, dann müssen sie unter ihren Bogenschießwert sozusagen schießen, würfeln und diejenigen, die da drunter geblieben sind, treffen und diejenigen, die da drüber sind, treffen nicht. Und dann gibt es da noch mehr Würfe wie den Verwundungswurf. Also mal erst muss man würfeln, ob man trifft, dann muss man würfeln, ob man verwundet und dann würfelt der Gegner nochmal, ob seine Rüstung etwas abgehalten hat oder nicht. Ziemlich viel sowas. Bei Skaven kommt dann nochmal hinzu, dass man ziemlich viel würfeln muss für funktioniert das, was ich gerade abschießen will, überhaupt oder fliegt es einfach in die Luft?
Und es ist ja nicht so wie ein Brettspiel, es hat jetzt keine Felder oder so. Man spielt ja auf so einer Art, ja, Mini-Landschaft, wie man das jetzt vielleicht von Eisenbahn-Enthusiasten kennt oder so.
Schlachtfeld ist der coolere Begriff.
Wie misst man denn da Entfernung oder wie bestimme ich, wie weit jemand gehen kann?
Genau, das wird dann mit Zoll berechnet, weil das Spiel ja ursprünglich aus Großbritannien kommt und die sich irgendwann darauf geeinigt haben, dass sie alles nur noch in Zoll machen. Es gibt eben einen Bewegungswert, den Figuren laufen können. Ich glaube, so der Standardwert ist 3. Und dann schiebt man seine Figur in einem Zug. Eine Bewegung ist sozusagen, man schiebt das Regiment 3 Zoll nach vorne. Das heißt, er hat ihre gesamte Bewegung ausgespielt für diesen Zug. Und dann gibt es noch so Bewegungen wie den Angriff. Also ich sehe ein gegnerisches Regiment, das noch von mir wegsteht und ich sage einen Nahkampf an. Und dann muss ich würfeln, ob meine Soldaten überhaupt bis zum Gegner rennen oder nicht.
Und wie groß ist so ein Schlachtfeld?
Boah, die Maße habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist schon, ich sag mal, also bei einem 2000-Punkte-Spiel, worauf wir bestimmt gleich auch noch kommen, wie ist das da? 1,80 Meter mal 90 Zentimeter oder sowas? Es ist ein großer Esstisch, würde ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das ist, glaube ich, auch immer so das Problem, wenn man bei Warhammer Fantasy oder The Old World einsteigen will, ist, man kann mit kleineren Spielen anfangen, aber das sind dann meist auch nicht so spannende Spiele, weil man die ganzen interessanten Einheiten dann eigentlich nicht dabei hat, sondern nur Standard-Infanterie, sage ich mal.
Ja, und du hast es gerade schon erwähnt, da sprechen wir auch öfter immer drüber von so und so viel 1000 Punkte hat meine Armee. Was kann ich mir denn darunter eigentlich vorstellen?
Genau, man muss sich darunter im Endeffekt vorstellen, dass jeder Soldat in Warhammer Fantasy oder jede Figur, die man aufstellt, hat einen gewissen Punktewert, der ist vorgegeben und man einigt sich mit seinem Gegenspieler vorher darauf, wie groß das Konto sein soll, das Punktekonto, aus dem man schöpfen kann. In der Regel ist das, geht das immer so 500, 1000, 1500, 2000 Punkte. Ich glaube, es ist in der Regel das normalste Spiel, was man spielt, sind 2000 Punkte. Und dann hat man eben eine Armeeliste, da sind alle Einheiten aufgeführt, die man für seine Armee haben kann, die eben jede ihren eigenen Wert hat, ihren eigenen Punktewert. Und dann sucht man sich eine Armee zusammen, bis man 2000 Punkte erreicht hat. Und da muss man dann noch so ein paar Sonderregeln beachten. Zum Beispiel, die Einheiten sind aufgeteilt in Infanterie, Held, Kavallerie, Monster, Artillerie. Und man darf von gewissen Dingen auch nur eine gewisse Anzahl in der Armee haben. In den meisten Fällen ist der Kern einer Armee, sage ich mal, 2 Infanterieregimenter und ein Held. Und darum wird dann aufgebaut. Dann kommt eine Artillerie dazu, dann kommt ein Monster dazu, dann kommt noch ein Infanterieregiment dazu, weil man immer eine gewisse Anzahl an normalen Standardtruppen wie Infanterie haben muss, um Monster und sowas nehmen zu können. Man darf jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, ich habe 2000 Punkte, ich habe ja ein Monster, das kostet 200 Punkte, also nehme ich 10 von diesen Monstern, sondern man muss immer schon einem gewissen Aufbau folgen.
Okay. Und wir wissen es ja jetzt alle, du spielst Skaven und wir haben ja jetzt schon fast alle Fraktionen von Warhammer Fantasy hier im Podcast behandelt, aber kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, welche der Fraktionen sind denn im Spiel auch spielbar und vielleicht so ganz grob, was ist deren, naja, ich sag mal, spielerisches Markenzeichen?
Also bei The Old World sind im Moment offiziell auch unterstützt durch eigene Armeebücher. Jede Armee hat ihr eigenes Armeebuch, was man dann dazu bekommt, wo eben dann die Einheiten, die Spezialregeln, die Zauber, alles Mögliche drin sind. Davon gibt es bei The Old World im Moment, ja, muss mir aber ein bisschen helfen, das Imperium, Bretonen, Orks und Goblins, Zwerge, Khemri,
Katai,
genau, Hochelfen. Ich glaube, das war's.
Ich habe jetzt nicht aufgepasst.
Ja, ist gut. Auf jeden Fall, so dürften so um den Dreh alle gewesen sein. Die anderen Armeen, es gibt ja noch sehr viele andere Armeen, eben wie Skaven, Chaoszwerge, Ogre, Vampire etc., die sind alle noch nicht offiziell mit einem Armeebuch ausgestattet. Man kann sie spielen, sie sind aber in der Regel nicht so gut ausgearbeitet wie die Kernfraktionen, die schon alle ein Armeebuch haben. Also es gibt dann PDFs, die man runterladen kann. Das sind aber meist nur, ich sag mal, 6-7 Seiten, wo alles ziemlich zusammengedampft wurde. Und von den Stärken und Schwächen jetzt zum Beispiel von den Kernarmeen, das Imperium ist ziemlich vielseitig. Also da gibt es einen guten Infanteriekern, die unterstützt werden von Kavallerie und Artillerie. Also da arbeitet ziemlich viel ineinander. Sowas wie Zwerge sind halt ein komplettes Bollwerk. Also die sind wenig mobil, aber man bekommt die auch nicht vom Schlachtfeld runter, weil die super widerstandsfähig sind. Hochelfen, wir haben sehr gute individuelle Einheiten, aber man kann weniger davon nehmen, eben weil sie so gut sind und deswegen die Punktekosten höher sind. Und sowas wie Skaven sind zum Beispiel komplette Schrottinfanterie, aber dafür kosten die auch nichts. Ich kann für den Preis, den ein Zwergenregiment kostet, kann ich gefühlt 3 Skaven-Regimenter aufstellen. Ich werde nicht mit einem Skaven-Regiment ein Zwergenregiment aufreiben, aber mit 3 Skaven-Regimentern kann ich die auch ganz gut überrennen, wenn ich in die richtige Position komme. Also es ist, jede Armee hat so ihre Stärken und Schwächen, sei es jetzt, die einen sind super mobil und schwer zu fangen, sowas wie Waldelfen, oder die anderen sind eben Bollwerke wie die Zwerge oder die Echsenmenschen, die so ziemlich die beste Magie, glaube ich, im Spiel haben, also zumindest lore-mäßig. Ich weiß nicht, ob es im Tabletop auch so umgesetzt ist. Und genau, da muss man einfach entweder die Armee finden, die zu seinem Spielstil am besten passt, oder eben, wo einem das Lore im Endeffekt am meisten zusagt.
Oder das Design.
Oder das Design, das natürlich auch. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe nach Lore in der Regel. Also ich fand Skaven cool und habe Skaven angefangen zu sammeln, bevor ich wusste, wie man die spielt. Gibt aber auch genug Leute, die sagen, ich möchte sowas eher Unkompliziertes und nehme Zwerge. Weil das ist einfach, als würde man einen Ziegelstein aufs Spielfeld setzen und der Gegner muss versuchen, den zu entfernen.
Du hast ja eigentlich auch den direkten Vergleich zu anderen Games Workshop-Systemen wie Warhammer 40.000, Horus Heresy. Ich würde jetzt mal Killteam rausnehmen. Was sind denn für dich die größten Unterschiede? Was macht da Warhammer Fantasy für dich attraktiv oder attraktiver als vielleicht die anderen Systeme? Und was sind ja ganz spezielle Spielmechaniken bei Warhammer Fantasy, die es in den anderen Systemen nicht gibt?
Also Warhammer 40.000 fällt so ein bisschen mittlerweile bei mir raus, weil ich damit einfach nicht mehr viel anfangen kann, weil das doch ziemlich kompetitiv geworden ist. Also ich habe das Gefühl, da wird sich ziemlich viel an so Turnierspielen ausgerichtet mit 2 Millionen Gotcha-Extra-Regeln, also sozusagen Joker-Karten, die man ausspielen kann, wo dann plötzlich eine Situation, die vollkommen klar war, nochmal um 180 Grad gedreht wird. Sowas mag ich nicht. Also wenn ich mit taktischem Vorgehen in eine gute Situation komme und der Gegner dann plötzlich sagt, ja, nee, das funktioniert jetzt doch nicht, weil ich habe hier diese Karte und die spiele ich jetzt aus, dann finde ich das blöd. Also wenn das auch so überhaupt nicht im Lore erklärt ist, dass dann plötzlich eine Einheit für eine Runde stärker ist, nicht weil das irgendwie im Lore erklärt wird, sondern einfach weil diese Karte halt zur Verfügung stand. Das gefällt mir nicht so. Horus Heresy habe ich ja noch nicht richtig gespielt. Es ist ja im Endeffekt so ein bisschen von den Regeln her wie Warhammer 40.000 früher. Da geht's halt ja auch viel um, also ich würde sagen, auch so das Gelände ausnutzen, Deckung und eine gute Armeezusammenstellung, wo es natürlich bei allen Spielen drum geht. Aber ich habe das Gefühl, da muss man gute Antworten auf Bedrohungen haben. Ich weiß nicht, du kannst da vielleicht noch was zu sagen. Du hast es ja öfter gespielt als ich.
Ja, genau. Also ich habe dem, glaube ich, gar nicht so viel zu ergänzen. Also es gibt sozusagen eigentlich immer Einheiten, die andere Einheiten kontern können.
Ja, viel Stein, Schere, Papier.
Genau. Und es ist halt, ja genau, es ist halt nicht so ein, es ist nicht so mega kompetitiv, das Regelwerk, wie bei Warhammer 40.000. Und man hat das Gefühl, ein bisschen mehr an der Lore zu spielen.
Ja, und auch ein bisschen realistischer, in Anführungsstrichen, ne, dass halt mehr drauf geachtet wird. Ein Panzer mit einer Laserkanone an der rechten Seite kann nicht durch sich selber auf Gegner an seiner linken Flanke schießen und so.
Ja.
Genau, und es ist halt ziemlich fernkampflastig. Also sowohl Warhammer 40k als auch Warhammer Horus Heresy. Und bei Fantasy oder The Old World haben zumindest Nico und ich in unserem Spiel festgestellt, dass Fernkampf ziemlich krass sein kann, wenn es denn dann trifft. Also es gibt ja bei Artillerie den Abweichungswürfel und den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber im Endeffekt der Stärkewürfel, oder beziehungsweise der Entfernungswürfel, wo dann 2, 4, 6, 8, 10 und ein Ausrufezeichen drauf sind. Und zum Beispiel bei meinen Kanonen, bei den Skaven, ist das dann, mit welcher Stärke ich schieße. Also dann würfel ich schlecht und dann schieße ich noch mit Stärke 2 oder ich würfel das Ausrufezeichen und meine Kanone explodiert einfach. Das gibt es, glaube ich, auch nicht so häufig oder überhaupt nicht bei 40k und Horus Heresy. Der Abweichungswürfel, der halt bei indirekter Artillerie jedes Mal geworfen wird, hat Nico das Spiel ziemlich versaut, weil der einfach mitten auf meinen Regimentern lag und dann hat er eine Abweichung gewürfelt und dann war der Schuss mitten im Nirgendwo. Und was bei Warhammer The Old World halt krass ist, was mir dann aufgefallen ist, ist Positionierung, weil du halt deine Regimenter bewegst und du kannst sie ja nicht nur geradeaus bewegen, sondern du kannst die auch schwenken. Das ist dann immer auf Kosten der Bewegung. Also zum Beispiel, wenn dein Regiment eine Bewegung von 4 hat und du willst es um 90 Grad schwenken, dann verbrauchst du damit Bewegungspunkte, also Zoll sozusagen. Dann kannst du dich nur noch 2 Zoll nach vorne bewegen und brauchst sozusagen 2 Zoll, um zu schwenken. Und wenn du da nicht im Voraus denkst, wie der Gegner gleich stehen könnte und ob man dann noch in diesem Radius ist, in dem man einen Nahkampf ansagen könnte, weil Regimenter dürfen auch nur einen Nahkampf ansagen auf andere Regimenter, die sie sehen und auf die sie halt auch gerade zulaufen, dann kannst du dich ziemlich ins Aus manövrieren.
Du hast ja jetzt öfter Regimenter angesprochen und der zumindest offensichtlichste große Unterschied zwischen anderen GW-Armeensystemen und Warhammer Fantasy sind ja diese Regiment-Spaces. Also
ja, genau.
Kannst du das noch mal ein bisschen genauer ausführen? Was ist der Unterschied und wie macht sich das spieltechnisch noch bemerkbar?
Also bei zum Beispiel Warhammer 40k oder Horus Heresy, da hast du einen Trupp aus 10 Space Marines. Du bewegst die auch zusammen, aber trotzdem jeden Space Marine einzeln. Also du kannst eine Schlangenlinie bilden oder die waagerecht stellen oder die wie auch immer aufstellen, solange die in einem gewissen Rahmen zusammenbleiben. Bei Warhammer Fantasy ist es halt so, eine Einheit ist ein Regiment und die sind auch fest in ihrer Regimentstruktur. Das heißt, du hast 20 imperiale Soldaten, die sind in einem Regiment, die stehen Glied an Glied, meistens oder oft 5 Figuren breit und 4 Reihen tief. Und dann bewegst du dieses Regiment als eins sozusagen. Du bewegst nicht die einzelnen Figuren, sondern du schiebst diese gesamten 20 Figuren bei jeder Bewegung, bei jedem Nahkampf durch die Gegend. Du kannst zwar die Formation ändern, das kostet aber auch wieder Bewegungspunkte, führt auch, glaube ich, zu tief jetzt. Aber im Endeffekt ist der Unterschied, du hast bei Warhammer Fantasy ein Regiment von 20 Figuren, die stellst du auf den Tisch und die bewegst du als eine einzelne Einheit. Also da bricht niemand aus, sondern die stehen immer zusammen.
Und das wird dann umgesetzt auch dadurch, dass bei Warhammer 40.000 haben ja alle Modelle runde Bases und bei Warhammer Fantasy haben genau. Alle viereckige Bases, sodass man sie ja perfekt in einem Regiment eng aneinander stellen kann. Und manchmal benutzt man ja auch so sogenannte Movement Trays, also so ein Tablett, auf dem das ganze Regiment steht, damit man nicht jede einzelne Figur bewegen muss, händisch.
Genau. Da stellt man dann im Endeffekt alle rein, ist wie so ein Unterteller sozusagen und dann schiebt man einfach diesen ganzen Teller, anstatt die Figuren einzeln zu bewegen.
Ja, cool. Vielen Dank jetzt erstmal für den Einblick, würde ich sagen.
Ja, ich hoffe, es war einigermaßen folgbar. Also.
Ihr merkt, wir sind selber nicht die großen Profis da drin, aber hatten irgendwie Lust, da mal einen Einblick zu geben. Wenn ihr Bock habt, dass wir da nochmal irgendwie ein bisschen mehr über das Spiel an sich reden, können wir das gerne machen. Wir sind aber keine Profis und erst recht keine Turnierspieler, kompetitiven Spieler. Das interessiert uns eigentlich nicht. Deswegen sowas wie jetzt irgendwie Taktiken, beste Armeeaufstellung oder sonst was, das werdet ihr von uns nicht hören. Da gibt's bestimmt noch andere Content-Creator, die da mehr zu machen.
Ich denke auch. Also das sollte sich jetzt auch wirklich an Leute richten, die gar keine Ahnung haben, ne? Und so einen kleinen Einblick. Also ich würde behaupten, 95% der Leute, die uns hören, wissen, wie ein Tabletop funktioniert, aber die können da ja kopfschütteln drüber hinwegsehen von dem, was ich gerade
erzählt habe. Selbst wenn man nur 40k in seinem Leben gespielt hat, ist es ja vielleicht trotzdem mal zu interessant zu hören, was so ein bisschen der Unterschied ist im System. Ja, ich würde hiermit jetzt auch die Seitengasse verlassen und wir werden tatsächlich in der nächsten Folge auch nochmal über ein Spielsystem reden. Und zwar werden wir dort über Mordheim reden. Natürlich gibt's auch wieder die geballte Ladung Lore. Aber so ein bisschen gehen wir auch darauf ein, wie dieses andere Spielsystem funktioniert. Das ist nämlich sozusagen ein Skirmisher. Und man könnte fast sagen, Necromunda in Fantasy. aber dazu mehr in der nächsten Folge.
Ja, da freue ich mich auch drauf, die zu hören. Ist auch ein sehr gutes System, finde ich. Von vielen ja als das Beste, was GW jemals rausgebracht hat, bezeichnet.
Ja. Vom Flair auf jeden Fall.
Ja, ja, ich meine, das System ist halt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Ne?
Auf jeden Fall. Okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Playlist, so wie immer. Ich erwähne sie nochmal, Hellebarden und Höllenglocken bei Spotify. Ihr findet den Link dazu auch direkt sonst auf unserem Instagram. Jeremy, hast du uns was Cooles mitgebracht?
Ja, was ich noch sagen wollte, schlag Themen für die Seitengasse vor. Ruhig in die Kommentare hauen und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Ach so, ja, ich habe mitgebracht für die Playlist, ich habe ja diesmal dran gedacht, und zwar von Stronghold Crusader, von dem Soundtrack, von, ich werde ihn wahrscheinlich falsch aussprechen, Robert L. Uvino Crusader, weil mich das an den Kreuzzug in Estalia erinnert hat. Und ist halt auch einfach ein geiler Song. Also, sehr gut.
Stark. Ja, ich schließe mich dem thematisch so ein bisschen an. Ich habe The Last Stand von Sabaton, was auch um die Kreuzzüge geht. Ein sehr epischer Metal-Song von einer Band, die ein bisschen...
Ich glaube, den haben wir schon drauf.
Nee, ich habe es extra nachgeguckt.
Echt? Irgendwer... Ich hatte in irgendeinem Kommentar, wurde darüber
egal. Dachte ich auch eigentlich, aber vielleicht haben sie es auch vergessen raufzusetzen. Jetzt kommt es zweimal in unserem Podcast vor.
Sehr gut. Dann
würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns Kommentare, Likes, Bewertungen, so wie immer. Folgt uns auf Instagram, @herold, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.